In den Medien ist er seit Jahren jede Woche mindestens einmal die Titelstory. Der türkische Staatspräsident Erdogan. Noch einmal zur Erinnerung. In den letzten Jahren hat Erdogan die sogenannten Gezi-Proteste in Istanbul seit 2013 gewaltsam niedergeschlagen. Es ist nach wie vor nicht geklärt, ob der Militärputsch 2016 nur inszeniert war, um politische Gegner auszuschalten. Erdogan hat ein Präsidialsystem geschaffen und nun ist kürzlich die Regionalwahl in Istanbul annulliert worden, obwohl sogar der Leiter der Wahlkommission sich dagegen ausgesprochen hat. Dass diese Annullierung auch ein Risiko für Erdogan darstellt, erklärt Dr. von der Tekin, Direktorin des Instituts für europäische Politik und Leiterin des Projekts Horizon 2020 zur Zukunft der Türkei-EU-Beziehungen.
Ganz einfach, weil er diese Wahl so ein bisschen in Istanbul auch zur Königsfrage gemacht hat und gesagt hat, das ist auch nochmal eine Bestätigung meiner Person und er gleichzeitig aber auch natürlich Istanbul ein großer wirtschaftlicher Faktor ist. Das heißt, Istanbul zu haben oder nicht zu haben, spielt schon eine Rolle. Eigentlich ist davon auszugehen und auch zu hoffen, dass es eben dabei bleibt, dass der Wahlvorgang als solches erstmal mit rechten Dingen zugeht. Und wenn dann die Opposition gewinnt, dann muss man sagen, geht Erdogan eben ein großes Risiko ein. Wenn er jetzt nochmal verliert, dann ist eben auch seine Person zu hinterfragen.
Der Eindruck, es wird gewählt, bis das Ergebnis passt, bleibt zwar. Doch sollte Gegenkandidat Imamoglu erneut gewinnen, könnte das bedeuten, dass Erdogan dort an seinem Zenit ankommt, wo seine politische Karriere als Bürgermeister begonnen hat. In Istanbul. Nach Jahren des wirtschaftlichen Aufschwungs unter Erdogan steht dieser nun mit dem Wertverlust der Lira zusätzlich unter Druck. Es braucht einen wirtschaftlich starken Partner in der Welt. Dass dieser derzeit nicht in Europa zu finden ist, stellt Dr. Tekin mit Blick auf die Europawahlergebnisse fest.
Also diese befürchtete absolute Rechtsruck mit den Rechtspopulisten hat ja nicht in dem Ausmaße stattgefunden, wie wir uns das im Vorhinein tatsächlich ausgemalt oder befürchtet hatten. Und ich glaube auch, dass ein Rechtsruck allein gar nicht so ausschlaggebend ist für die Zukunft der EU-Türkei-Beziehung, weil aktuell sowohl von der rechten Seite der Beitritt oder auch die Beziehung zu der Türkei kritisch gesehen werden, da mit dem Argument, die Türkei gehört nicht zur EU, ganz einfach. Aber jetzt aktuell auch aus gegebenen Anlass von der linken Seite, die nämlich argumentieren, so eine Türkei gehört nicht zur EU.
Kein Wunder also, dass viele politische Experten davon ausgehen, dass Erdogan sich eher in Richtung Russland orientieren wird. Gerade auch, weil das Europäische Parlament seit 2 Jahren immer wieder versucht, die Beitrittsverhandlungen mit der Türkei zu kippen. Diese waren ja nach einer nächtlichen Verhandlung noch von der scheidenden rot-grünen Regierung im Oktober 2005 gestartet worden und seitdem rückt der Beitritt immer wieder in die Ferne. Vielleicht sollte die EU weg von "ihr müsst alle Forderungen erfüllen, ansonsten machen wir gar nichts" zu einem stufenweise geregelten Prozess. Dr. von der Tekin nennt hier den Begriff differenzierte Integration, also eine Alternativbeziehung, die sich nicht nur vom Extremum Beitritt Ja zum Extremum Beitritt Nein bewegt. Wie soll es nun mit der Türkei weitergehen? Diese hat sich politisch zwar weit entfernt von der EU, doch es gibt da noch andere Sektoren wie Migration, Energie und Verteidigung, die es zu beachten gilt. Und nach wie vor ist die Türkei auch gesellschaftlich der EU sehr nah, ein Wegschauen wäre also ein Fehler. Dr. Tekin hat da einen direkten Ansatzpunkt, die Aufhebung der blockierten Zollunion.
Es gibt noch genügend Gründe für eine Kooperation. Das heißt, wenn man von einem Zukunftsszenario sprechen möchte, dann spricht man eher von einer konfliktreichen Kooperation. Und da sind wir der Meinung, dass es dennoch wichtig ist, den Beitrittsprozess zumindest als Prozess und Rahmen aufrechtzuerhalten. Das Hauptnarrativ in der Türkei seit Anbeginn der Beziehung ist Mitgliedschaft. Das hat sich nicht geändert. Auch das haben wir in unserem Projekt herausgefunden. Und ein Ansatzpunkt ist die Modernisierung der Zollunion. Die EU wäre wohl beraten, diese politische Blockade aufzulösen und erstmal in die technischen Verhandlungen zu gehen, weil man da vielleicht sogar noch einige Reformen in der Türkei wieder mit triggern kann oder auch beeinflussen kann.
Die Formel "alle Reformen, sonst keine Annäherung" sollte demnach aufgelockert werden. Das sieht auch der ehemalige Außenminister Sigmar Gabrielsson und begründet das folgendermaßen.
Ich habe 3 Töchter. Ich möchte nicht, dass die in einer Gesellschaft aufwachsen, wo an der Ostgrenze der Europäischen Union ein Land ist, das, weil wir es sozusagen überhaupt nicht mehr integrieren, sich auch in den Besitz von Nuklearwaffen gebracht hat. Denn das macht der, wenn der zum Beispiel die NATO verlässt oder wir ihn rausdrängen. Das ist das Mittel der Wahl. Und deswegen, es muss doch möglich sein, ohne dass wir den rechtfertigen, ohne dass wir was Gutes über ihn sagen, dass wir aufhören, ihn zu kritisieren, ein strategisches Interesse daran zu haben, dass wir den irgendwie halten.
Fassen wir also zusammen. Ist der Beitritt der Türkei zur EU ein realistisches Szenario in den nächsten Jahren? Nein. Sollte die EU dennoch die Beitrittsgespräche allein aus strategischen Gründen und für die Millionen europanahen Menschen dort aufrechterhalten? Ganz klares Ja. Wie genau so eine Beziehung mit der Türkei aussehen könnte, könnte sogar der Brexit zeigen, aber den Begriff privilegierte Partnerschaft sollte man erst einmal in den nächsten Jahren vergessen.
www.kölncampus.com www.kölncampus.com